richtige Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch. Ist schon wieder Montag. Hier ist die Glanzparade, 98. Ausgabe in der Geschichte. Noch 2 Wochen, dann sind wir 100. Haha. Thomas Wagner ist da, guten Abend.
Jubiläum wirft seine Schatten voraus.
Voraus.
Schönen guten Abend.
Das wird ein Ding in 2 Wochen. Mein lieber Schieber, da zieht euch aber mal warm an. Timo Schmidtchen ist auch da, hat einiges vorbereitet.
Na, Abend.
Was wissen wir schon über die 100. Ausgabe? Wir wissen, dass wir drei, also dieses Trio wird's machen.
Ja. Trio mit 4 Fäusten.
Aber wir werden es jetzt nicht so wie Buschi anfliegen und sagen, ja, da platzt irgendwas, sondern wir gucken mal. Es ist einfach die 100. Sendung.
Mhm. Ist irgendwas vorbereitet?
Aftershow.
Ja, das ja sowieso. Da gibt's was, weiße Elefanten, kommen mal aus einer Glaskugel, haben wir ein bisschen Nebel, irgendwas Verrücktes, Musik, wird getanzt.
Die Dr. Peter Krohn, der damals 76 die HSV-Spiele auf Elefanten so zum Ochsenzoll.
Absolut.
Rein.
Haben wir sowas? Kommen wir auf den Elefant rein vielleicht? Timo?
Möglich.
Timo, wo spielte der AC Perugia Ende der 70er Jahre?
Ich check es doch jetzt gerade.
Okay, gut.
Die haben sich gestritten, die zwei.
Ja.
Im unmittelbaren Umfeld dieser Sendung.
Nee,
deshalb ist die Stimmung angespannt. Wir werden mal versuchen, ob wir das noch gelöst bekommen. Also gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist uns das Allerwichtigste, dass es zwischenmenschlich stimmt. So, reden wir über den Tabellenführer. Warst du gestern beim Derby, darf man ja nicht sagen, Nachbarschaftsduell im Rhein-Energiestadion?
Bin am Samstag jetzt beim richtigen, bin ich in Gladbach. Gestern habe ich Fernsehen geguckt.
Ja, ich auch.
Ja. Habe einen kämpferischen FC gesehen, der natürlich nach einer Viertelstunde war das Spiel eigentlich verloren, sehr gut dagegen gehalten hat.
Wollen wir kurz über die Rote reden?
Können wir gerne machen.
Was sagst du? Mein erster Impuls war zu hart, killtes Spiel. Ich glaube, dass man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auch gelb geben könnte. Aber das unparteiische Wesen hat sich vorgenommen, da eine klarere Linie zu fahren. Wenn es ein klares Trefferbild gibt und der Ball keine Rolle spielt, und so war es ja dann in dem Fall.
Und ich glaube halt, das Problem ist auch Achillessehne von hinten. Ja, also ich schätze Thielmann total auch als fairen Sportler, ja, der will den da natürlich nicht treffen. Aber ich habe dann auch einige FC-Fans gehört, die gesagt haben, ja, wenn der Xhaka sich nicht so lange aufregt und wenn der die Entschuldigung annimmt, dann geht's direkt weiter. Ich finde, das ist schon ein Ding.
Ich glaube, Xhaka war danach schon auch überrascht, dass es Rot gab. Also den Eindruck hatte ich, weil das natürlich schmerzhaft war, aber es war halt keine Absicht.
Nein, Absicht war es nicht.
Und es hatte nichts Bösartiges in dem Fall, sondern es war einfach unglücklich. Aber das schützt ja nicht vor Strafe in dem Fall.
Ganz genau. Und also gestern hat es, glaube ich, irgendjemand gesagt, beim Eishockey gibt es ja auch die Regel, wenn ich mit meinem Schläger den Gegner im Gesicht treffe, ob das unabsichtlich ist oder nicht, ich bin für den Schläger verantwortlich. Und ja, so ist er letztlich auch für seine Stollen verantwortlich. Und es war keine Absicht. Also ich finde, so bitter das für Spiel war, weil ich finde, dann Leverkusen hat irgendwie verwaltet, der FC hat sich gewehrt und hatte ja auch sogar noch Chancen. Aber ich finde, man kann da schon Rot geben.
Ja, aber dadurch war der Verlauf so ein bisschen vorhersehbar. Ich fand trotzdem, dass sich der FC gut gewehrt hat.
Sehr gut
dagegen gehalten hat. Weil du gesagt hast, Verwaltungsmodus bei Bayer Leverkusen klingt mir zu schlecht, ehrlich gesagt. Also ja, klingt mir ein bisschen zu negativ. Weil das sind diese Spiele, die voller Emotionen stecken, nach dieser Entscheidung voller Adrenalin, mhm, und außenrum ist Rambazamba. Und dann ist es schon auch eine Qualität, in so einem Moment die Ruhe zu bewahren und das Ding einfach ruhig zu Ende zu spielen. Und genau das haben sie ja gemacht.
Ich habe Verwaltungsmodus so gedacht, weil man weiß ja, wie viel auch von Seiten von Bayer Leverkusen in diesem Spiel drin ist. Ja. Weil die Kölner immer sagen, das ist ein Nachbarschaftsduell, ist gar nicht unser Derby. Ja. Aber wenn sie es gewinnen, dann
war es ein Derby.
Dann war es ein Derby, ja, und dann wird natürlich auch Häme ausgekübelt über Vizekusen und sowas. Und ich meine, dass wenn in einer Viertelstunde der Tabellen-16. ein Mann weniger ist, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die Qualität von Bayer Leverkusen sich irgendwann durchsetzt.
Durchsetzen muss, ja.
Genau, und deshalb, als Adamian den Pfosten trifft, das war ein richtig klasse Angriff.
Ja.
Ich glaube, wenn es 11-11 gewesen wäre, hätte Leverkusen gefühlt noch mehr Gas gegeben.
Den Kopfball, war das auch Adamian?
Nee, ja. Lubicic hat da auch noch
eine große Chance. Lubicic war der Kopfball, ja. Also der FC hat sich richtig gut gewehrt. Leverkusen hat einen weiteren Sieg eingefahren. Soweit alles in Ordnung. Ja. Die wichtigen Spiele für den FC kommen jetzt. Und Leverkusen, ich würde es fast schon sagen, wenn ich nicht erlebt hätte, wie Jens Weißflug damals im Japaner auf der Skisprungschanze gratuliert hat und der bei 77 Meter abgestürzt darunter kam. Also abgestürzt im übertragenen Sinne, würde ich sagen, Leverkusen ist Meister. Die können 3 Spiele verlieren von 10 und dann ist Bayern immer noch nicht vorbei.
Ja. Also 30 Punkte noch zu vergeben. Es ist schwer vorstellbar. 10 Punkte Vorsprung.
Es ist nicht mehr vorstellbar.
Wurde bisher noch nie eingeholt. Aber Jonathan Tah hat ja gesagt, ja, es fühlt sich so ein bisschen wie ein 2-0 an. Da fand ich es dann eigentlich besser, wie es zuletzt Robert Andrich gesagt hat. Der gesagt hat, klar, also wir sind da oben und wollen da bleiben und dann
das von links nach rechts lavieren und da im Slalom der Herren um dieses Thema herum zu wedeln, macht ja keinen Sinn.
Chaka hat's richtig gesagt. Chaka hat gesagt, wenn wir jetzt nicht Meister werden, dann ist es eine Enttäuschung.
Ich glaube, dass Bayer Leverkusen muss aus dieser Saison also mal mindestens einen, aber wenn du den DFB-Pokal noch mit dazu zählst, eigentlich 2 Titel rausholen.
Aber das war, dieses Spiel gegen Stuttgart haben wir gesagt, das war so ein bisschen die Rampe. Ja. Weil wenn du aus der Saison ohne jeden Titel rauskommst, dann ist es eine bodenlose Enttäuschung. Ja. Jetzt mittlerweile bist du 10 Punkte, 10 Spieltage vor dem Ende vorne. Jetzt musst du Meister werden. Punkt. Da brauchen wir nicht mehr drum herum zu reden.
Ist doch klar.
Also selbst wenn du Pokal und Europa League jetzt holen würdest, wäre es keine Enttäuschung, würdest aber trotzdem sagen, warum sind wir eigentlich kein Meister damals geworden?
Ja.
Also ist so.
Aber ja, Leverkusen ist zu stark und zu stabil. Und ich fand das gestern auch, also das wirkt einfach kompakt. Die zweifeln nicht, sondern fahren ihren Kurs und lassen Köln dabei noch gut aussehen. Genau. Also die halten dagegen, die fighten mit allem, was sie haben. Und trotzdem...
Es hat nicht die Brillanz der Hinrunde und trotzdem gewinnen sie eigentlich jedes Spiel, mit Ausnahme des Bayern-Spiels.
Und das auch, also das zieht sich ja durch die letzten Wochen, dass sie auch mal spät treffen oder so. Also
oder gegen Mainz zu Hause, Torwartfehler.
Ja. Aber in der Summe kannst du ja schon eine Tendenz daraus ableiten. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das
ist in allen Bereichen meisterschaftswürdig einfach. Ja. Du gewinnst und enge Spiele.
Genau das ist es ja auch. Ja. Ne? Also wir haben immer gesagt, wir haben gejubelt, wie großartig Leverkusen spielt.
Ja.
Und genau diese Spiele in Köln musst du dann halt einfach ziehen.
Das
weil das waren früher immer die Probleme.
Exakt.
Und deswegen Meisterschaft durch.
Und wir können noch eins zum Beispiel sagen. Genau was Wolfi gesagt hat. Wenn er gestern dunkelgelb gibt, dann wird jetzt keiner sagen, das war jetzt Betrug an Leverkusen. Andrich bekommt aber im Pokalspiel gegen Stuttgart kein Gelb-Rot, obwohl das eigentlich eine vergleichbare Situation sogar ist.
Ja.
Und das gehört aber dann auch einfach zu so einer Saison dazu. Bei Leverkusen klappt es dieses Jahr,
weil sie einfach
die beste Mannschaft sind und da kommen die anderen Parameter auch noch dazu.
Ja. Und das hast du ja auf der Gegenseite halt bei Köln gesehen. Adamian, Lubicic, da klappt es halt nicht. Und so ist das.
Ja, und jetzt haben sie natürlich, jetzt hat Köln...
Also, wobei irgendeiner hat das jetzt die Woche gesagt, der Ball kennt den Tabellenplatz nicht. Und trotzdem, trotzdem wirkt es dann irgendwie typisch.
Ja, Hübers hat es gesagt.
Hübers.
Damian hat es aber gestern, muss man sagen, der wird hart kritisiert immer in Köln. Der hat es gestern, finde ich, ordentlich gemacht. Er
trifft halt das Tor nicht.
Ja, aber er hat sich gut bewegt, da war was drin. Jetzt hat Köln aber nochmal Ausfälle, jetzt auch fürs Wochenende.
Ja.
Boah, also da geht es wirklich nur noch um Platz 16. Das glaube, das kann man, das sagen wir ja schon die ganze Zeit.
Ja, aber und es scheint sich jetzt so ein Duell zu entwickeln, ne? Also mit Mainz.
Genau.
Wieder erstarkte Mainzer kann man jetzt nicht sagen, aber sag mal, Mainz bewegt sich wieder in die richtige Richtung.
Haben eine Stunde richtig gut gegen Gladbach gespielt.
Ja.
Haben ihn raus, aber dann fast sogar Glück, dass sie den Punkt mitnehmen.
Ja, aber du merkst schon, da ist eine gewisse Emotionalität drin. Die Leute sind wieder da. Das ist in Mainz nicht unwichtig.
Ja, wir haben doch mal gesagt, vor 3 Wochen. Die waren in Lethargie erstarrt. Ja,
genau. Ne? Weil sie es einfach so hingenommen haben. Jetzt hast du da wieder einen Trainer, der die Emotionalität nach Rheinhessen zurückbringt. Das brauchen die, glaube ich, auch. Die Zuschauer kommen, das Stadion ist voll und dann will man das gemeinschaftlich anpacken und es sieht jetzt schwer danach aus, als würde es ein Zweikampf werden um Platz 16. Darmstadt
war bitter, ne?
Also Darmstadt war dem Abgesang nah eigentlich.
Also, dass eine Mannschaft von Thorsten Lieberknecht so hergespielt wird, wo man ja nie sagen kann, da stimmen die Basics nicht, ne? Wobei ich schon auch sagen muss, sage ich auch ganz gerne, ich verstehe den Frust der Leute, aber dass sich nachher dann welche in Darmstadt im Block selber anscheinend prügeln zwischen Befürwortern und welchen, die es... Und ich fand die Szenerie, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Also ich finde, diese Mannschaft von Darmstadt 98 hat so viel erreicht in den letzten Jahren. Ich verstehe auch, dass da durchaus die Fans was sagen dürfen, aber die standen da wie Schuljungs vor dem Kapo. Also ich weiß,
die haben das ehrlicherweise, also so habe ich zumindest wahrgenommen, gar nicht negativ bewertet.
Nee, haben sie nicht.
Und ich glaube, es war auch gar nicht so gemeint.
Ja.
Sondern es ging, das war wie so ein Aufweckmanöver. Mhm. Aber es ist ja in Darmstadt klar, dass es nur gemeinsam geht. So ist es, so wie bei jedem anderen Bundesliga-Club auch. Und trotzdem muss man sich bei Darmstadt einfach nochmal darüber im Klaren sein, was man in den letzten Jahren mit welchen Mitteln erreicht hat. Mhm. Also, dass schon diese Bundesliga-Zugehörigkeit im Grunde aus heiterem Himmel kam und nicht geplant war. Und was um alles in der Welt haben sie anderes erwartet, als dass es in dieser Saison gegen den Abstieg geht?
Wobei die Zahlen sagen, dass der Heidenheimer Etat ungefähr genauso gleich ist, also von der Höhe. Und Darmstadt hat es ja vor 7 oder 8 Jahren auch geschafft. Also man kann das schaffen.
Na, man kann, natürlich kann man es schaffen. Also das ist ja klar, man kann es schaffen. Und Heidenheim zeigt ja auch, wie man es schafft. Mhm. Aber bei Heidenheim sprechen wir jetzt über einen überraschend guten Aufsteiger. Mhm. Und finden ganz viele Erklärungsansätze, warum das so ist. Mhm. Dass der Trainer seit 100 Jahren da ist. Dass da vorgespurt ist, dass das alles einer klaren Idee folgt. Das ist in Darmstadt wesentlich sprunghafter verlaufen in den letzten Jahren. Und jetzt sage ich nicht, der Fußballgott hat einen ausgegeben im letzten Jahr für die 98er, dass sie aufsteigen. Aber im Grunde kriegen sie es ja inhaltlich selbst kaum verpackt. Mhm. Sie haben im richtigen Moment die Welle erwischt und oben haben links und rechts die Strategen die Waffen niedergelegt und dann sind sie durchmarschiert.
Und solange Darmstadt immer mindestens in der zweiten Liga spielt, ist an dem Standort ja eigentlich alles in Ordnung.
Würde ich jetzt auch sagen. Also so hat man in Freiburg ja jahrelang argumentiert, dass alles bis Platz, also ab Platz 4 in Liga 2 wird es problematisch. Und das, finde ich, muss man in Darmstadt eben dann auch so
Top 25 in Deutschland sagen.
So. Aber die hatten ja halt, glaube ich, beim 0-6-5 direkte Torbeteiligung gefühlt. Ne? Also das ist halt das Ding. Aber man darf, finde ich, auch nicht vergessen, es sind 4 Punkte bis zum FC. Mhm. Ne? Also natürlich war diese Leistung eine Nichtleistung, aber vielleicht kann sowas in der Mannschaft ja auch nochmal was hervorbringen, weil 4 Punkte, wie gesagt, sind noch 30 zu vergeben.
Wobei man sagen muss, ich habe sie gegen Stuttgart vor 3 Wochen gesehen, haben sie richtig gut gespielt. Ja. Das gewinnen sie nicht. Dann gewinnen sie die Schlüsselduelle zu Hause gegen den FC nicht.
Sie gewinnen halt ihre engen Spiele nicht und holen aus den engen Spielen einfach zu wenig. Und wenn sie dann mal daneben hauen, dann geht's halt richtig hin.
Und erinnere dich an dieses Spiel in Bremen letzte Woche, wo du ja sagen musst, da tut mir ja jeder Darmstädter leid, diese Scheißregelung, dass der selbst mit angelegtem Arm, weil wenn du das Spiel dann in Bremen gewinnst, ich glaube, das bewegt nochmal was ganz anderes, ne?
Ja.
Eine abschließende Frage habe ich noch, wo wir da gerade bei dem Themenkomplex waren. Könnt ihr euch vorstellen, dass Leverkusen die komplette Saison ungeschlagen bleibt? Weil dann könnten wir vielleicht auch gleich nochmal auf die Endplatzierung der Serie A von 78-79 schauen.
Ja, okay. Sag doch, führ das erstmal mit Perugia aus.
Lass uns einmal das iPad da hinten drauflegen, dass ihr das sehen könnt.
Ja.
Also, da haben wir auf Platz 1 Milan und auf Platz 2 Perugia. Und bei V, was verloren heißen soll, steht eine 0.
Okay, dann möchte ich mich jetzt ganz in aller Form beim Leiter dieser Sendung, Timo Schmidtchen, entschuldigen.
Wollt ihr euch mal drücken?
Ja, das machen wir nachher.
Nachher.
Werbeübergang. Nachher, ja. Also es war ja auch gar nicht so schlimm. Ich habe gesagt...
Könnt ihr euch einmal drücken, bitte? Wäre das möglich oder ist das nicht möglich?
Nee, machen wir nachher. Ist aber auch gar nicht nötig. Ich habe gesagt und klage mich selber an, weil wir gesagt haben, wer ist denn mal ungeschlagen? Da kamen wir natürlich alle auf Arsenal und da kamen wir mal auf Turin. Und dann sagt Timo Schmidtchen Perugia. Und da sage ich, wir reden aber doch hier nicht über die Serie B.
Ja.
Und ich war bereit, unter Zeugen hier viel Geld einzusetzen.
Ja.
Und also, Timo Schmidtchen,
dass du im Fußball mal eine Wette krachen verlierst, das ist wirklich außergewöhnlich.
Timo, ich entschuldige mich in aller Form bei dir.
Wir haben ja bald die 100. Folge.
Ganz genau, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber und werde den AC Perugia... Den werde ich trotzdem nur Vizemeister geworden. Ja. Zu viele Unentschieden.
19 Unentschieden.
Ja. Werde auf jeden Fall, ich werde ein bisschen demütiger werden.
Ja, führt uns zurück zu der Frage, ob es Leverkusen schaffen kann in dieser Saison.
Ja, es sind noch 10 Spiele, ne? Haben schwere Bretter weg.
Ja, also sie können es schaffen, Punkt. Ja. Also bei all dem, was wir über Leverkusen wissen, können sie es schaffen. Trotzdem, wenn die Euroleague spielt, wird es noch Veränderungen geben. Ob das gleichbedeutend ist mit einer ersten Niederlage, weil wir zählen ja, glaube ich, Pflichtspiele, ne?
Ja, aber nee, also erstmal fände ich interessant die Bundesliga.
Okay.
Und da ist für mich die Frage, okay, wenn sie dann irgendwann Meister sind, sagen wir mal vielleicht so 4-5 Spieltage vor Schluss, das könnte ja tatsächlich sein. Das ist den Bayern, glaube ich, unter Guardiola auch mal passiert. Die waren dann Meister und haben dann in Augsburg verloren. Da ist dann ein Spannungsabfall. Das ist gar nicht zu verhindern.
Ja gut, also ja, da würden sie ja dann auch wahrscheinlich mit Promille auflaufen, wenn sie am 31. Meister werden. Genau,
aber da ist dann die letzte Spannung und dann, wie du sagst, vielleicht guckst du dann noch auf die Europa League und so, dann willst du zwar, hast du sicher das Ziel, ungeschlagen durchzukommen, aber es ist dann was anderes, das ist die Frage. Ich glaube, von schweren Spielen haben sie noch Stuttgart zu Hause.
Ja.
Sie müssen nach Dortmund.
Dortmund, ja.
Genau. Die das, glaube ich, auch nicht so toll fänden, wenn Leverkusen jetzt ohne Niederlage Meister wird.
Ja, also ich meine, im Grunde spielt Leverkusen die Saison, die Dortmund gerne hätte, ne?
Genau, richtig, genau. Also. Genau. Frankfurt müssen da, glaube ich, auch noch hin. Ja. Nach Frankfurt. Ja, also da sind also schon noch ein paar.
Gibt's noch ein paar. Aber grundsätzlich ist es ihnen zuzutrauen.
Definitiv.
Klar, also das, an der Meisterschaft haben wir eigentlich so fast schon einen Haken,
dran.
Auch, weil der Herausforderer aus München strauchelt. Er strauchelt ja eigentlich gar nicht.
Taumelt.
Er duckt sich.
Es sind nicht die Bayern meiner Jugend. oder der letzten Jahre, sagen wir mal so.
Es ist wirklich so. Also Bayern-Spiele sind doch wahrhaftig untippbar geworden. Mhm. Also das heißt, auf Bayern-Sieg kannst du eigentlich immer tippen. Jetzt irrst du vor Spielen und suchst nach Argumenten dafür, dagegen und du findest eigentlich immer was. Ich weiß, wir haben hier gesessen und haben gesagt, Stuttgart wird wahnsinnig schwer für die Bayern. Überzeugend gewonnen. Wir haben auch gesagt, das Dortmund-Spiel wird wahnsinnig schwer für die Bayern. Überzeugend gewonnen. Dann gewinnen sie natürlich sicher gegen Bremen zu Hause. Verlieren. Dann denkst du dir, Leverkusen wird ein Statement-Sieg der Bayern. Verlieren sie krachend. Dann hast du Leipzig, war von der Ausgangssituation her, wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Gewinnen sie spät. Also fast Bayern-typisch. Und dann hast du Freiburg, wo du sagst, jetzt starten sie eine Serie, jetzt beginnt der Run auf die Meisterschaft, jetzt machen sie richtig Druck, 2-2. Und kriegen spät den Ausgleich. Also das ist so Bayern untypisch oder so wenig Bayern-like, wie es so schön heißt, wie ich es eigentlich noch nie erlebt habe.
Ich habe mir die Gnade der frühen Geburt, also Jahrgang 71.
Ja.
Und in der Zeit waren die Bayern, als ich das erste Mal über Fußball nachgedacht habe, waren sie so ein bisschen abgehalftert nach 3 Landesmeistertiteln. Ja. Dann waren sie Köln, Gladbach, HSV, Bayern, Frankfurt, Lautern, das waren die Meisterschaftsaspiranten. Und dann haben die Bayern sich so langsam peu à peu hochgesetzt. Dann gab es aber Spiele in Karlsruhe, in Lautern, in Rostock. Wusstest du, kann man interessant werden am Wochenende. So seit 10 Jahren langweilt es eigentlich fast nur noch, mit Ausnahme der letzten Saison und mal eine Saison unter Lucien Favre von Dortmund. Aber du wusstest eigentlich mal zu Hause gegen Werder Bremen in der Europapokalwoche oder kurz davor 2-0 bis zur Pause, machen hinten ein drittes, das Ding ist zu.
Ja.
Und wie du jetzt sagst, es ist, diese Mannschaft hat im Moment noch kein Erweckungserlebnis.
Ja, doch, es gibt doch immer wieder Erweckungserlebnisse, die dann aber eine Woche später.
Aber ich meine, ein Erweckungserlebnis, das einen längerfristigen Trend dann ausmacht. Also du denkst,
du hast keinen langfristigen Effekt.
Genau, gegen Leipzig gewinnen die in der 90. Minute, dann denkst du, den traue ich jetzt zu, dass die letzten 11 Spiele gewinnen.
Ja.
Und dann kommt ein Spiel in Freiburg, das nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Leistung letztlich eher wieder enttäuschend war.
Ja.
Und ich meine mit Erweckungserlebnis auch, dass du sagst, okay, ich bringe jetzt einen Thomas Müller zurück und mit dem ist die Ordnung wieder da. Wenn wir ehrlich sind, Thomas Müller spielt im Moment nicht in der Form, die wir von ihm kennen. Mhm. Oder Erweckungserlebnis, pass auf, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren als Tuchel. Jetzt spielt der Kimmich hinten rechts.
Ja.
Der war ja das.
Holst den nach 60 Minuten runter.
Aber wir sagen ja, Kimmich als Rechtsverteidiger, internationale bis Weltklasse. Ja. Was war das für ein Auftritt am Freitag?
Ja.
Ist der mittlerweile so verunsichert?
Naja, also wir reden natürlich voller Wohlwollen über Kimmich auf der rechten Seite. Aber ich erinnere nochmal, ich tue das in dem Zusammenhang ja gerne, der hat auch 2018 bei der Weltmeisterschaft hinten rechts gespielt.
Ja.
Wo ihn hier die Mexikaner, die frisch vom Cousinentreffen kamen, überlaufen haben.
Ja, das liegt aber auch daran, ich habe ihn ja beim letzten Länderspiel von Hansi Flick auch auf der Position gesehen. Ja. Im Defensivverbund versucht er hinten zu bleiben. Sobald der Ball nach vorne rennt, der immer wieder in die Mitte. Das muss ihm irgendwann mal einer klar machen. Pass auf, Rechtsverteidiger halt also erstmal hinten rechts. Ja,
er muss es ernst nehmen. Er muss die Position ernst nehmen.
Ja, genau. So, und solange das nicht passiert, und ich verstehe aber auch irgendwo Kimmich. Kimmich war verhätschelt von der Öffentlichkeit, vom Nationaltrainer, von Nagelsmann. Ja. So, jetzt kommt da plötzlich der Tuchel und sagt da so, also bei mir jetzt mal nicht mehr so. Entweder du spielst ja mal ein bisschen defensiver oder so nicht. Und da denkt er, was ist denn hier los? Ich bin doch Joshua Kimmich seit Jahren hier von allen anerkannt. Tuchel ist nicht gerade im diplomatischen Dienst groß geworden. Ja. Ne? Und jetzt hast du einen völlig verunsicherten Kimmich, der nicht mehr zentral spielt. Ja. Und jetzt funktioniert es noch nicht mal mehr hinten rechts. Und ich gucke den Kimmich mir an von 2020, wo sie die Champions League gewonnen haben. Paris-Finale, du weißt, was ich meine, dieses Turnier. Da fand ich schon, dass er auf Weltklasse-Niveau agiert hat.
Naja, ne? Ja, ist ja klar. So. Also wenn er die Position ernst nimmt, ist er Weltklasse.
Aber auf der anderen Seite
kann er Weltklasse sein.
Aber eins muss ich jetzt vielleicht auch nochmal sagen, Wolfi. Wenn du immer nur alles am Trainer aufhängst, ich meine, der Kimmich möchte eine Europameisterschaft spielen jetzt im Sommer.
Ja.
Und das möchten viele Bayern-Spieler.
So, er ist nicht der Einzige.
Ganz genau. Also das kann ja nicht immer nur sein, okay, ich krieg nicht die Sicherheit von Thomas Tuchel.
Aber weißt du, wir haben ja auch über Jahre an Stammtischen gesessen, wo die Menschen gesagt haben, die brauchen ja keinen Trainer.
Ja.
Die Bayern, die sind so gut, die brauchen keinen Trainer.
Genau.
Vielleicht brauchen sie im Moment so sehr einen Trainer wie schon lange nicht mehr.
Genau.
Und da ist Tuchel dann auch, wie soll ich sagen, also wirkt er mitunter sonderbar in seiner Kritik oder in auch seiner kritischen Einordnung. Ich schätze ihn wirklich sehr, weil er sehr offen ist in Medienrunden und die Dinge auch anspricht. Aber was er dann auch zum Teil macht, ist einfach schwer verständlich.
Ich verstehe zum Beispiel nicht...
Also die führen, dann stellt er hinten auf Dreierkette um und suggeriert... Ich kann das nachvollziehen, weil er es gegen Leipzig genauso gemacht hat. Da ist spät das Tor gefallen. Ja. Also da war es dann von Erfolg gekrönt. Gleichzeitig haben sie gegen Leverkusen mit Dreierkette auf die Wurst bekommen. Ja.
Aber was du auch manchmal sagst, dann sag doch mal, das ist schiefgegangen. Oder versuch doch jetzt mal, wo eh alles klar ist. Oder wie empfindest du das, Timo? Ich denke, wenn jetzt allen klar ist, es ist zu Ende, dann versuch doch mit einer Art Charmoffensive. Thomas Tuchel ist jetzt nicht Mr. Charming. Aber versucht doch jetzt einfach mit einer gewissen Lockerheit die Spiele zu gewinnen, dass alle am Ende sagen, es hat sicher nicht nur am Trainer gelegen und er hat hier einen guten Eindruck hinterlegt. Ja. Der sitzt auf seiner Kiste, der freut sich nicht richtig, wenn ein Tor fällt, als wenn er beleidigt wäre, dass die Bayern ihn, also so kommt es zumindest rüber. Ja. Ich schätze ihn auch total. Du weißt, ich habe den hier immer gelobt als Weltklasse-Trainer. Ja. Aber langsam wird es mir auch ein Rätsel. Ich verstehe nicht, will er der ganzen Welt zeigen, dass es ein Irrtum ist und dass es nicht an ihm liegt, sondern an der Mannschaft? Timo, du, als AC Peru und Körpersprachenexperte, bitte, sag was.
Der Arzt Gut.
Der Mannschaftsarzt vom AC Perugia, bitteschön.
1978.
Ich finde das immer total schwierig von außen zu betrachten. Vielleicht Wolf ist da dann näher dran. Wir beschäftigen uns in der Redaktion natürlich auch immer mit diesen Themen, sprechen darüber. Man kann auf der einen Seite sagen, okay, er ist ein bisschen bockig und stoisch und will jetzt seinen Stiefel durchbringen. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass er ja auch sehr ehrlich ist und dadurch viele Probleme anspricht, die wir nämlich, glaube ich, einfach vergessen, dass es in der Mannschaft einfach gerade nicht stimmt. Und wir hangeln uns jetzt daran ab, dass es an Tuchel liegt und ich bin sehr...
Nee.
So, ihr nicht, also, die Medienlandschaft, so würde ich sagen. Aber ich finde, es geht halt einen Schritt zu kurz, weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, wer wird der nächste Trainer, der wird die gleichen Probleme mit diesem Kader bekommen...
Aber Wolfi hat aber gerade was angesprochen, Timo. Das ist ja ganz unzweifelhaft. Diese Mannschaft hat Probleme. Und Tuchel ist sicher nicht der Mann, der die jetzt hier alle in Watte packt und du hast ein paar Probleme. Der spricht das knallhart an. Ja. Finde ich übrigens auch gut. Haben wir was drüber zu reden. Ja. Aber jetzt, wo die Entscheidung gefallen ist, dass er ja gar nicht mehr nächstes Jahr dafür verantwortlich ist, wen will er denn jetzt noch darauf hinweisen? Ja. Dann versuch doch jetzt die letzten Wochen mit dem Haufen, mit dem du nie mehr zusammenarbeitest, aus seiner Sicht. Oder er hätte sagen sollen, komm, lasst mich einfach in Ruhe hiermit, ich habe keinen Bock mehr da drauf.
Er hat ja auch viel versucht, ne?
Ja.
Kimmich auf der rechten Seite, jetzt Tell von Anfang an, dann Müller zwischenzeitlich mal von Anfang an, Dreierkette, Viererkette, also es hat ja an Versuchen nicht gemangelt, das kann man ja nur wahrhaftig nicht sagen, aber er hat es halt nie so getroffen, dass das tragfähig über mehrere Wochen ist, das ist dann für ein Spiel ist es mal okay. Was dieser Kader ja nach wie vor hat, ist unbestritten. Individuelle Klasse.
Total.
Und das hast du ja auch in Freiburg gesehen.
Ja.
Und dann hast du aber nicht mehr die Gegner, die einfach sagen, oh, wir liegen nur 2-1 zurück, das ist aber gut gelaufen für uns, sondern die sagen, gegen Bayern kannst du was holen.
Und du hast gerade auch richtig gesagt, auch diese Wechsel am Ende, die wirken irgendwie ja fast sogar, ich erzähle ja immer hier von der Gruppe aus anderen, von unserer Rheinland-Meister-Gruppe, da sind nur Bayern-Fans drin. Ja. Der Uwe, mein Kumpel, der kriegt ja fast schon einen Herzinfarkt, wenn der da wieder wechselt. Ne? Nein, es ist wirklich so. Und dann muss ich am Ende auch des Tages sagen, ich weiß jetzt nicht ganz, was Tuchel damit bezweckt, denn eins ist auch klar, das ist für ihn der erste Kratzer in seiner Trainerkarriere, der hat in Paris und in Chelsea voll abgeliefert. Und du hast gerade was Richtiges gesagt. Das ist für mich immer noch einer der Top 5 Kader in Europa. Und da kann jetzt auch keiner sagen, wenn du 10 Punkte hinter Leverkusen bist, im Pokal in Saarbrücken ausscheidest und gegen Lazio zurückliegst, da habe ich als Trainer nichts mit zu tun. Das stimmt einfach nicht.
Nein, der hängt schon mit drin.
Natürlich.
Also, das ist ja klar. Aber es fehlt der. Lothar hat gestern gesagt, ihm fehlte es an, wie hat er es formuliert bei Sky90, Selbstkritik oder an.
Ja, bei Tuchel selber, ne?
Ja, also dass er dann auch selbst für sich das mal öffentlich proklamiert. Ich glaube, dass er das intern schon macht, aber sich halt öffentlich damit.
Entscheidender Punkt, ich möchte den nochmal ansprechen von dir.
Ja.
Du hast es eben gesagt, deshalb möchte ich jetzt nicht aus meinem Mund. Ja. Was haben wir eben gerade gesagt Richtung Sprache? Was kann da auch zum Beispiel sein? Du hast es eben formuliert oben.
Hilf mir kurz.
Als wir gesagt haben, vielleicht hat er in Paris und in Chelsea Erfolg gehabt, weil diese Zwischentöne.
Ja, er hat wahrscheinlich in Paris und in London auch ein Stück weit davon profitiert, dass ihm die Sprache, also im Sinne von die fehlende Sprache geholfen hat. Er beherrscht Französisch, er beherrscht Englisch, aber es geht diese Ironie oder
genau
der Sarkasmus geht ihm vielleicht ein Stück weit ab. Das, was er in deutscher Sprache halt einfach brillant beherrscht und dementsprechend natürlich auch immer wieder getriggert wird und geteased wird und auch wo dann nachgefasst wird, wo der Engländer sagt, ich frage jetzt nicht, oder wo er sich auch dahinter zurückziehen kann. Also
das, sehr, sehr guter
ich weiß
Punkt.
Nicht, wie ich es formulieren soll. Ja. Deshalb halte ich die Dinge einfach so, dass ihr sie versteht.
Und das ist der große Pluspunkt bei Xabi Alonso.
Ja, auf der im Moment Seite. Auch.
Das weil hilft, der genau das diese hilft ihm, Interviews
hilft
führt.
Ihm, natürlich. Ja. Natürlich, es hilft ihm. Es hilft ihm absolut. Es hilft
und
ihm
du absolut. Siehst ja manchmal, wenn Timo Schmidtchen vor Sarkasmus trieft oder Zynismus oben in der Vorbesprechung.
Good game.
Genau, wenn er jetzt mit mir hier...
Hello. Gutes Spiel, schwerer Gegner.
Perugia.
Respekt, wir müssen uns gut vorbereiten und müssen alles reinwerfen. So, das ist dann zum Gegner.
Ja.
Und da ist... Tuchel natürlich, wenn er auf einer Spieltagspressekonferenz sitzt, ist er natürlich
dann auch gerne, ne?
Auskunftsfreudiger.
Er ist halt sprachlich auch stark.
Absolut, ja, genau. Absolut.
Aber, und das vielleicht letzter Satz zu Thomas Tuchel, mich wundert manchmal so ein bisschen, dass er schon mal durchaus Probleme hat. Das war ja in Mainz am Ende so, das war auch in Dortmund so, wo alle gesagt haben, exzellenter Trainer, aber so ein bisschen im Zwischenmenschlichen mit der Mannschaft. Es gibt keinen, der schlecht über ihn als Trainer redet. Habe ich noch nie einen gehört.
Ja.
Aber sagen, er ist halt wirklich schon teilweise auch sehr schroff. Dass man dann auch, weil ich halte ihn für hochintelligent, dass dir jemand auch mal spiegelt, Thomas, pass auf, das Ding geht jetzt in 2 Monaten zu Ende. Komm, jetzt arbeite gut zu Ende. Aber wenn du hier durch die Tür gehst, durch den Vorderausgang und nicht, dass alle am Ende fast vor Semine weg bist.
Aber bei Mourinho und so feiern wir das dann, ne? Also es gibt ja viele große Trainer,
aber Mourinho, da ist der Unterschied.
Mourinho
hat immer Wagenburg mit seinem Team.
Ja,
immer.
Ja.
Er stellt sich vor, die wie eine Löwenmutter.
Der sagt auch, intern, und ich habe das von vielen gehört, die unter Mourinho gearbeitet hat, der sagt intern was anderes als das, was er öffentlich sagt. Also der sagt intern, wundert euch nicht, ich gehe jetzt raus und erzähle hier einen, aber hier, das ist unser, das ist unser Plan und da
genau,
halten wir
unsere
uns
Kabine, dran. Genau.
Ja, so. Also es gibt unterschiedliche Strategien.
Sollen wir noch den Wagner der Woche zu dem
Spiel komm, also weil der Gegner gehört ja schon mit dazu.
Gehört dazu. Ne? Der SC Freiburg hat ein tolles Spiel gemacht und mein Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Ja, Christian Günther, Traumtor, eigentlich der Duracell-Hase beim SC Freiburg, hat eine ganz schwere Leidenszeit hinter sich. Man sieht ja noch den Verband, ne? Hat sich Arm gebrochen, 2-mal, dann gab es die OP und ich glaube Bakterien sind reingekommen in die OP-Wunde. War also richtig, richtig hart und auch richtig schlimm. Also wie lange ausgefallen, sich so zurückzukämpfen und so zurückzukommen. Ich sage ja immer noch, der gehört für mich in jeden EM-Kader als ganz solider Backup auf der linken Seite, weil du weißt genau, was du bekommst. Ich bekomme übrigens noch 3 Flaschen Wein, weil ich bei Sky90 bei einer Schalte mal zu ihm gesagt habe, ich wette, dass er bei der WM dabei ist. Da war er dabei und ich warte immer noch auf das...
So lange ist das schon her.
Ja, so lange ist das schon her. Aber gut, ich habe ihn seitdem auch nur einmal gesehen. Und dass er zum Spiel mit den Weinflaschen kommt, das will ich jetzt auch nicht verlangen.
Was klimpert denn da so in deiner Sporttasche?
Sagte Christian.
Ja, der lagert schön im Keller und wird dadurch ja nur besser.
Was klimpert denn da? Ich höre doch, dass es klimpert. Pack's mal aus. Ja, das sind die Weinflaschen für Thomas Wagner. Ich werde verloren. Ja, aber gut, da können wir ja vermitteln. Also da werden wir doch helfen, ja, dass wir das zu 100 schaffen.
Ich glaube, ich schreibe ihn selber nochmal an. Also,
das ist ja Quatsch, wenn du ihn dran erinnerst. Das könnte
ja,
eigentlich einer aus dem Haus machen, dass da eben noch drei Flaschen ausstehen.
Genau,
das könnte
Timo mal machen.
Wenn er den 100. unterstützen will,
ja, sehr gerne.
Könnt ihr das machen.
Ja.
Mal eine ganz kurze Pause, kommen dann wieder mit dem Fuß der Woche, sprechen noch über Dortmund, haben den HSV logischerweise noch.
Ich habe gedacht,
wir kommen ja nicht drum rum. Wenn du da bist, erwarten die Leute, dass wir über den HSV sprechen.
Das wird bitter heute.
Wir haben noch das Topspiel, wir haben noch...
Was haben wir denn noch?
Alles. Und wir spielen noch. Wir spielen noch Bayern Lazio hier. Morgen ist es soweit. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Ja, wenn wir twisten auf den Pisten, schauen uns die Hasen an. Ja, wer im Rhythmus wählen kann, der ist beliebt bei jedermann. Ja, wenn wir twisten auf den Pisten, ist der Winter wunderschön. Da kann die Skisaison bis in den Sommer gehen. Und auf geht's!
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Zweiter Teil, Glanzparade, willkommen zurück.
Ich habe gerade übrigens zur Musik gerade was bekommen aufs Handy.
Na?
Vom Geschäftsführer von Köln, Jona Finke, hat gesagt, super Musik. Echt begeistert.
Hansi Hinterseher.
Ja, ja, genau.
Der Skitrist.
Also beim nächsten Mal in der Tanzbar Heising und Adelmann, einfach für die ganze Truppe hier, freier Eintritt. Mit Tisch.
Ja, wir haben da einen Tisch, wir müssen ihn nur noch hinstellen. Irgendwas Ruhiges mitten auf der Tanzfläche.
Ja, Timo, du warst ja leider nicht dabei. Okay, gut.
Also. Ja, gut, aber auch das.
Der war in Perugia, damals
Bildungskreis.
Recherchiert.
Naja, aber wir werden das schaffen, dass er irgendwann nochmal mitkommt. Und dann fliegt wackelt aber die Wand. Wir reden über den VfB Stuttgart. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International. Europapokal. So ist es. Das ist der... Aber mal sagen, der Claim, das steht über allem. Und Europapokal bedeutet im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart Champions League. Eigentlich nicht mehr zu verhindern. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Der Sebastian.
Sebastian.
Der Sebastian Hoeneß. Der dieses Stuttgarter Modell erschaffen, in Form gegossen hat. Ich glaube, das trifft es.
Toll.
Also innerhalb eines Jahres ist, glaube ich, nicht zum ersten Mal Fuß oder Wagner oder Buschmann der Woche, aber man kann es im Grunde nicht oft genug machen, wenn wir über den Trainer des Jahres sprechen, gibt es zwei ganz heiße Kandidaten. Der eine ist Xabi Alonso, der andere ist Sebastian Hoeneß. Wie er es geschafft hat, aus einem Tabellenletzten einen Champions-League-Anwärter zu machen, brutal. Also wirklich, wirklich brutal. Und Samstag war in Wolfsburg ein eminent wichtiges Spiel für den VfB, weil das sehr schwer war. Letzte Saisondrittel, Stuttgart so in der Situation, dass die Bruttler waren zurück. Also es gibt ja Stuttgarter Bruttler, ist das jedem im Begriff. Mhm. Also, also Kritiker.
Krantler.
Hauptbühne
Krantler.
Immer nur Bruttler. Alles nur scheiße, wenn es nach drei Minuten nicht 5-0 steht, ist alles scheiße. Alles Halbdackel. Und Halbdackel übrigens schlimmste Beleidigung. Dackel,
halbgehangene,
aber wird nochmal gesteigert durch Halbdackel. Die Bruttler sind in den Höhlen der Schwäbischen Alb verschwunden, weil er auch in Wolfsburg mit einer, das Ergebnis gibt es nur unzureichend wieder, mit einer dominanten Vorstellung einen verdienten Sieg eingefahren hat. wie ich finde. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe
auf der Zebradecke dir die Highlights angeguckt.
Zebradecke im Kolonialbett vor Highlights angeguckt, ja. Ja, ich finde vor allem, der VfB hat nicht gut gespielt gegen den 1. FC Köln. Und sie hatten ja jetzt in der Saison, in dieser fast perfekten Saison, zweimal zwei Niederlagen am Stück. Und ja, das war nämlich das, was Sebastian Hoeneß in Hoffenheim zum Beispiel nicht gelungen ist, so einen sich anbahnenden Negativtrend ja zu stoppen. Und das schaffen sie. Also ich meine, du musst erstmal in Wolfsburg.
Also wenn ein 1-1 zu Hause gegen den 1. FC Köln schon kritisch gesehen ja wird, zeigt es schon, wo du überhaupt
genau, aber das war auch kein gutes Spiel vom VfB.
Es war jetzt insgesamt auch kein gutes Spiel.
Genau, also so. Aber du fährst nach Wolfsburg, ja, die jetzt auch keine Bäume ausreißen, die aber wenig verloren haben in den letzten Spielen.
Physisch starke Mannschaft, ja, komplizierter genau Gegner.
Genau.
Und auch Sebastian Hoeneß hat ja einen gewissen Respekt gehabt vor diesem Gegner. Das siehst du ja schon an der Aufstellung, mhm, hinten mit drei Innenverteidigern agiert. So.
Ja.
Einen Offensiven geopfert im Grunde und voll abgeräumt.
Jetzt haben alle nur Angst in Stuttgart. Ich habe einen, also in Stuttgart wohnt jemand, mit dem ich mich oft über Fußball austausche, und er hat einfach nur Angst, dass der Basti, dass er zu den Bayern geht, dass es da den familiären Marschbefehl an den Tegernsee gibt.
Na, ja, also
brauche ich keine Sorgen machen.
Glaube ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen, er nimmt es zur Kenntnis. Also
ja,
es gibt ja, glaube ich, also wenn du Hoeneß heißt, dann bist du mit den Mechanismen dieses Geschäfts vertraut. Richtig. Also auch mit allen Stellen hinterm Komma. Dann weißt du, was kommt, und dann, glaube ich, hast du es auch in deinen Genen, so ein Stück weit damit umzugehen. Natürlich ist es auf der einen Seite Auszeichnung, wenn du weißt, dass es dieses Interesse gibt und dass du zu dem Personenkreis gehörst. Andererseits weißt du auch, es bringt dir jetzt für den Rest der Saison, Stuttgart bringt es dir gar nichts. Also es streichelt dein Ego.
Aber ich glaube, dass der VfB
bringt jetzt erstmal nicht weiter.
Aber dass der VfB natürlich gerne mit ihm weiterarbeiten
das
würde.
Das steht ja außer
und
Frage.
Klar ist, die Bayern wollen Xabi Alonso. Wenn sie den nicht kriegen, gehen sie vielleicht an Zidane ran. Der, glaube ich, würde wollen. Aber das ist die Frage, was ist mit der Sprache?
Naja, also die Bayern interessieren sich für einen Trainer.
Ja,
so,
genau.
Und dann guckst du im eigenen Land und dann sagst du, so, wer beeindruckt mich denn? Dann nehme ich doch die zwei Top-Kandidaten, die genau Trainer des Jahres in der Bundesliga.
Aber werden gefühlt sind sie ja trotzdem ein anderes Regal. Obwohl Xabi Alonso noch weniger Erfahrung hat als Hoeneß, gilt der schon fürs oberste Regal, allein aufgrund seiner Aura als Spieler und Erfolge.
Ja, auch aufgrund dem Meisterschaftskurs.
Natürlich, klar. Aber Hoeneß hat ja fast schon mehr Erfahrung. Oder du sagst, im Ausland nehme ich jemand wie Zidane, das ist die Frage der Sprache, oder De Zerbi, der zum Beispiel gehandelt wird, der Trainer von Brighton.
Ja.
Ich glaube, die Bayern müssen sich erstmal klar werden, was wollen sie denn überhaupt? Jemand, der wirklich entwickelt oder jemand, der gestanden ist und vorne dann direkt wieder die Titel nächstes Jahr einfährt?
Ja, aber jetzt im Fall von Sebastian Hoeneß, der nimmt es zur Kenntnis und
richtig,
und geht dann zur Tagesordnung.
Aber für den VfB wäre es natürlich trotzdem bitter, wenn er weg wäre. Das wollte ich damit
sagen. Das stimmt. Bei Xabi Alonso ist es ja so, was ist denn Liverpool? Da hat einer aus Liverpool angerufen. Ich habe ihn nicht so richtig verstanden, weil er mit so einem komischen Akzent gesprochen hat. Sagt der Xabi-Berater, mit Madrid bin ich im Austausch. Du weißt es sowieso.
Ja.
Leverkusen will, die Bayern wollen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Spannungsfeld, in dem der sich bewegt.
Ihm nimmt es auch keiner übel in Leverkusen.
Glaube ich auch.
Genau.
Es würde Sebastian Hoeneß auch keine übel nehmen.
Nee.
Aber das ist jetzt im Moment nicht sein, das ist nicht sein Thema.
Genau.
Sondern er ist sehr stark fokussiert, und auch deshalb war dieses Spiel in Leipzig, in Wolfsburg, so wichtig. Auch für ihn, dieser Sieg war so wichtig. Weil der VfL Wolfsburg ist so ein Underperformer in diesem Jahr. Aber trotzdem schwer zu schlagen. Also eine klassische Kovac-Mannschaft.
Absolut.
Extrem schwer zu schlagen. Und dass die Stuttgarter das da gewonnen haben, darauf können sie sich schon was einbilden.
Die haben ja gefühlt jeden zweiten Ball gewonnen da. Und die haben ja, habe ich nur das Gefühl, wenn Guirassy spielt und wenn Unter spielt, hatte er auch unterschiedliche Spielansätze. Weil diese langen Bälle von Anton, na klar, die spielen auch viel hinten in der Dreierkette dann, aber dann der lange Ball auf Guirassy, der ja die Bälle unfassbar festmacht mit dem Rücken zum Tor. Und dann geht's halt über die schnellen Außen. Und zuletzt, als Undav gespielt hat, hatte ich das Gefühl, dass sie dann noch mehr über Außen kommen und kurz spielen. Also der hat ja mehrere, das was wir viel...
Mehrere Ansätze.
Genau.
Und deshalb würde ich jetzt auch so weit gehen, der Guirassy ist ein Ausnahmestürmer. Ne? Mhm. Und der VfB Stuttgart ist mit Guirassy eine andere Mannschaft.
Mhm.
Aber die Abhängigkeit von Guirassy ist nicht so groß, wie es die Torquote von Guirassy vermuten lassen würde.
Mhm. Genau.
Kannst du nachvollziehen, was ich
total
meine?
Ja.
Weil sie einfach mit unterschiedlichen Ansätzen, ich hab das Samstag dann auch irgendwann gesagt, du hast das Gefühl, da liegen Schienen. Weil der ja dann auch durch seine Wechsel nochmal ein anderes Wetter ins Spiel bringt. Und alle wissen.
Und das Erstaunliche ist ja, er hat sie übernommen im allergrößten Abstiegskampf.
So. Tabellenschlusslicht.
Und dann muss man natürlich sagen, du hast natürlich den Vorteil, du hast die Startrampe, du gewinnst gegen den HSV die Relegation. Das ist ein Vorteil gegenüber allen anderen Bundesligisten.
Natürlich.
Also ja.
wenn du das geschafft hast, dann weißt du alles.
Ne? Dann weißt du schon, was in Osnabrück bald los ist.
Hallo, hör auf mich zu provozieren, Herr Perugia. Aber trotzdem, du hast vollkommen recht, UNDAF trifft ja auch, selbst wenn Guirassy nicht da ist. Und selbst wenn UNDAF dann mal aus dem Spiel rausgenommen ist, dann machen sie es halt über die Flügel. Du hast vollkommen recht. Es ist ein Trainer, der, und das finde ich schön in einer Zeit, wo eigentlich du immer nur über Pressing redest, über Umschaltmoment kreieren, dem Gegner den Ball abjagen. Der Hoeneß sagt, ich habe gute Spieler da, ich möchte Fußball spielen lassen. Und das gefällt mir einfach.
Definitiv. Ist so. Und deshalb glaube ich, dass
der VfB gegen die Champions League.
Dass der VfB in die Champions League geht.
Definitiv.
Nach all der Scheiße.
Nach Europa League kommt in Stuttgart nicht so gut an. Da habe ich schon häufiger mal ein leeres Stadion gesehen.
Kommt die Butler wieder raus? Im Moment würden sie, glaube ich, alles
nehmen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Aber letzte internationale Tour 2012, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube. Also ist gute 10, 11 Jahre her. Also die nehmen alles, was ich irgendwie
noch ausdauern. Haben damals, glaube ich, gegen den italienischen Club gespielt, ne? Der eine große Vergangenheit hat.
Perugia? Ja. So, gab es denn sonst noch was bei dem Topspiel? Vielleicht den Gag der Woche?
Gag der Woche.
Der Gag der Woche.
So. Folgendes hat sich nämlich zugetragen. Und da brauche ich jetzt eine Stellungnahme von dir. Also, eine Zeitung schreibt online, Matthäus vermisst die Wolfsburger Currywurst. Was hat's denn damit auf sich? Also, eine Kurzfassung dieses tollen Artikels, dass Sky-Experte Lothar Matthäus sich auf den Weg in die Katakomben machte und dann eine Currywurst essen wollte. Die ist natürlich recht berühmt da in Wolfsburg. Es gab keine. Es fiel das Zitat, warum gibt es hier keine Currywurst mehr? Vor 3 Jahren gab es hier noch Kaviar und jetzt habt ihr nicht mal mehr eine Currywurst. Schlimm genug. Dann wurde mir, hier kommt noch Werbung von Sky,
gut,
wie man sehen kann. Gut.
MotoGP.
Gut. Und dann der letzte Abschnitt. Doch damit nicht genug. Nach Spielschluss ging es mit der Currywurst-Enttäuschung direkt weiter. Auch Sky-Kommentator Wolf Fuß, der sich nach getaner Arbeit auf das kulinarische Highlight in Wolfsburg freute, rieb sich beim Blick auf die Nudeln und belegten Brötchen unglaublich die Augen. Das kann doch nicht sein, dass ihr keine Currywurst mehr habt. Bitter. Leicht enttäuscht, Wolf Fuß. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe mich mit dem Nudelangebot begnügt. Auch das stimmt. Also der Artikel stimmt tatsächlich. Also was meinen Teil betrifft, stimmt der Artikel.
Nudeln noch nach Abpfiff.
Ja, Lothar holt sich auch gerne nochmal so eine kulinarische Köstlichkeit in der Pause, wenn er aus den Katakomben hochkommt. Hat kleiner Imbiss. Der beste Teil der Geschichte kommt dann aber, dass sie in Wolfsburg jetzt, also daraufhin weiß ich nicht, aber jetzt beschlossen haben, dass es mit dem nächsten Heimspiel in 14 Tagen wieder Currywurst gibt.
So sieht's mal aus.
Woher ist dir das denn jetzt schon zugetragen worden?
Das stand in dem Artikel am Ende.
Aber eine Entschuldigung des Pressesprechers.
Nein, es gab keine Entschuldigung des Pressesprechers. Aber es war tatsächlich so, dass wir lassen das Geschirr fallen und sind mit unserer Arbeit zu Ende. Und ich sage, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir und holen uns mal eine schöne Currywurst und kommen dahin.
Ist ja berühmt, die VW-Currywurst, ja klar.
Aber soll ich jetzt noch ein bisschen...
Und sage, was ist denn mit eurer Currywurst? Und dann sagt der, seit 2 Wochen gibt es die Currywurst nicht mehr, weil viele haben sich beklagt. Also wenn du jetzt natürlich VfL Wolfsburg-Reporter bist, irgendwie beim Wolfsburger Götterboden, dann sagst du, habt ihr nochmal was anderes außer Currywurst? Also gibt es mal so einen Pichelsteiner Nudeltopf oder irgendwas Verrücktes? Habt ihr nochmal sowas im Angebot?
Ja. Göttinger allerlei.
Leipziger allerlei.
So. Aber um jetzt noch Armer ein bisschen
oder so.
Curry... Pulver in deine Wunde zu streuen.
Bitte.
Der Kollege Yannick Erkenbrecher wusste zu berichten, dass er noch eine Currywurst bekommen hat.
Ja.
Am Samstag.
Naja.
Also das ist natürlich ein Skandal.
Das ist aber fast Heimspiel, muss man sagen. Name Erkenbrecher zählt.
In Wolfsburg macht der Türen auf. Das ist wie wenn du ins Heising gehst.
Ja. Also der hätte sich auch ins Tor stellen können am Samstag.
Aber
das ist wie die Türen aufgehen, wenn wir bei den Köln.
Wurde mir heute noch zugetragen, auf jeden Fall.
Na, er hat eine, er hat aber, muss man sagen, er hat auch 25 Euro dafür bezahlt. Ach ja, man ist auch manchmal ein Schelm. Also vielen Dank nach Wolfsburg, schöne Grüße. War ein toller Ausflug. Sehr gastfreundlich, die Leute. Und haben es mit Humor und mit Charme genommen. Borussia Dortmund fehlt uns noch. Also von den ganz großen Themen.
Ich dachte, der HSV jetzt, oder?
Ja, lass uns noch mal kurz in der ersten Liga bleiben. Und bevor wir dann nach Saudi-Arabien gehen.
Ah, okay, gut, ja, gut.
Also bevor Fußball international kommt, ja, der HSV. Ja. Borussia Dortmund schafft den Turnaround, weiß man noch nicht. Es ist hier so.
Naja, ja, und Spiel war jetzt auch nicht besonders, aber das ist auch, glaube ich, egal. Du musst diese Spiele einfach gewinnen. Es geht darum, den Super-GAU aus Sicht von Borussia Dortmund zu verhindern. Ja. Platz 5, und ja, er würde nicht reichen für die Champions League. Im Moment sieht es ja noch ganz gut aus, wegen dieser neuen Regelung. Es ist eine ganz schwierige Saison für Borussia Dortmund, das muss man sagen. Du könntest vielleicht noch ein Ausrufezeichen in der Champions League setzen, wobei das wird gegen Eindhoven auch schwer genug. Der Elfmeter war natürlich ein Witz im Hinspiel, aber die Leistung in der zweiten Hälfte dann auch nicht mehr besonders gut. Ja, diese Mannschaft ist wie immer eigentlich in den letzten Jahren ein Rätsel, aber auf etwas geringerem Niveau. Und ich sag das ganz bewusst, es fehlt die Extraklasse eines Bellingham, des alten Sancho, des Haaland, des etwas jüngeren und nicht verletzten Reus. Du hast im Moment, also bei Reus blitzt es ja ab und zu sogar noch mal auf, wenn er spielt, aber du hast im Moment nicht das Extra. Und dazu hat die Mannschaft irgendwie komischerweise dann immer auch wieder so Anfälle, wo sie so in Lethargie verfällt irgendwie.
Also können wir uns darauf einigen, es ist eigentlich eine typische BVB-Saison, vergleichbar mit der letzten Jahre, nur ohne individuelle Spitzenklasse.
Ja, wobei man sagen muss, im letzten Jahr zum Beispiel, diese Rückrunde war ja schon fantastisch bis zum Spiel gegen Mainz.
Bellingham.
21, das Pokalfinale, als im Finale Leipzig filetiert haben. Ja. Also da war es dann schon auf einem anderen Niveau. Du konntest realistisch um Titel mitspielen.
Durch die individuellen Spitzen.
Ja klar, die vier Namen, die ich gerade genannt habe. Ja, stimmt. Und für mich versinnbildlicht ist es ja auch so ein bisschen, ja, ich habe es am Anfang gesagt, für mich ist Emre Can auch der falsche Kapitän für diese Mannschaft. Er hat ein super erstes Jahr gespielt, also hier diese Rückrunde der vergangenen Saison. Aber das ist keine internationale Klasse.
Es ist wirklich spannend, weil wir vorhin über den VfB Stuttgart gesprochen haben. Da guckst du dir den Kader an und sagst, Mittelstädt auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Hm. Anton auf dem Weg in die Nationalmannschaft.
Wagnermann.
Fürich. Wagnermann. Also nimm, wen du willst. Und aus Dortmund fragst du dich, so wer geht denn jetzt alles nicht mit?
Genau.
Süle, Hummels,
Brandt,
Reus.
Es ist so eine, es ist so eine,
Schlotterbeck, keine Ahnung.
Hast du nicht auch das Gefühl, es ist so Bleiern rund um Borussia Dortmund?
Es ist Bleiern, ja. Es ist Bleiern, weil es auch eine gewisse Belanglosigkeit hat, aber trotzdem noch wichtig genug, weil sie ja zumindest mal unter die ersten vier kommen müssen.
Ja klar. Und Borussia Dortmund ist ja auch der zweitgrößte Verein in Deutschland. Und der bewegt ja die Leute auch. Aber wenn du gerade im Moment Dortmund-Spiele guckst, dann denkst du so, boah, das ist ja auch schwere Kost hier gerade. So,
also Samstag sind wir mit dem Topspiel da. Also ich freue mich sehr. Ja. Das wird ein klasse Spiel in Bremen. Ja. Die Bremer im Aufwind, auch wenn sie jetzt mal wieder eins verloren haben in Hoffenheim. Aber auch eine Mannschaft, wo du weißt, die spielen nicht mehr gegen den Abstieg. Also da ist jetzt nur noch die Frage, wollen die sich europäisch nochmal anmelden oder nicht?
Haben jetzt natürlich gegen Heidenheim verloren, gegen Darmstadt nur einen Punkt.
Mit Flutlicht im Weserstadion gegen den Gegner, wo die Frage ist, wird ein Turnaround vollzogen? Also gibt es jetzt einen Schlussspurt oder nicht?
Auch geile Atmosphäre, gerade bei den beiden Mannschaften, immer tolle Spiele in der Vergangenheit gewesen.
Ja.
Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, an der alten Försterei, also Bielica hat da bisher alles gewonnen, ich glaube auch Champions League Spiel verloren, aber die sind ja auch wieder sehr stark geworden da, die Unioner, und es ist ein Arbeitssieg und das, finde ich, kann man dann auch mal so bewerten. Natürlich sagen wir zuletzt, die Wochen waren jetzt nicht überzeugend, aber an der alten Försterei zu gewinnen, 2-0.
Aber dann wiegt natürlich leider im Negativen diese Heimniederlage gegen Hoffenheim fast noch mehr. Wenn du das Spiel auch gewinnst, dann schmeckst du an den VfB ran, Leipzig hängt dir nicht direkt auf den Schoß.
Ja, aber wo schmeckst du ran? Also du bist ja im Prinzip, geht's doch nur noch darum, Platz 4 zu verteidigen. Ja. Im Moment sind sie Vierter, solange sie Vierter sind, ist alles noch.
Aber rechne die 3 Punkte mit Hoffenheim mit, dann kannst du sogar den VfB so bedrängen. Ja. Weil ob der VfB das jetzt bis zum Ende durchspielt, das ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt. Ja. Ne? Das meinte ich damit.
Die sind 6 vor, ne? VfB ist 6 vor.
6 vor, ne?
Oder? 6 vor Dortmund.
Müssen hast du Pollen? Buschi fragen.
Ich habe Pollen, ja. Ich habe Pollen. Kommen immer früher, weil der Winter nicht hart genug ist. Oder ich ahne, dass du gleich über den HSV redest.
Ja. VfB 6 vor.
Ja. 6 vor und 7 vor Leipzig. Wollen wir mal in die Community gucken, die wir ein bisschen vernachlässigt haben?
Perugia?
Wegen Perugia und alles.
Keine Currywurst.
Ja, es gab eben so ein bisschen die Diskussion, ja. Wer bei Dortmund denn heraussticht, weil ihr beiden habt ja darüber gesprochen, dass da gerade die Spieler jetzt nicht so durch die Decke gehen. Da wurden stellvertretend Mahlen und Kobel genannt, die natürlich momentan sehr gut unterwegs sind. Mahlen jetzt gesperrt gewesen.
Ja.
Kolonialbett ist immer mal wieder ein Thema. Ihr kennt das.
Weinflaschen, ein neues Kolonialbett bei Wagner läuft.
Was war?
Weinflaschen und ein neues Kolonialbett bei Wagner läuft. Ja, 4x4, wird gerade zusammengeklöppelt.
Redet mal über die zweite Liga. Das ist ja so ein bisschen die Rampe, die wir jetzt.
Auf Schalke gab's Currywurst, ja. Und dann hier Thomas Derby in Österreich, weil ich letzte Woche ja bei Rapid gegen Austria war. Ja. Auch ein tolles Erlebnis.
Cuisance mit einem Sensationselfer.
Ja. Wie haut der den dann? Wahnsinn. Ja, wobei Raab ist ja dran eigentlich noch, ne?
Nee, da kann keiner dran. Das war ja ein unglaubliches Ding.
In Bochum gibt's Currywurst, schreibt Stefanie Werner und sie hat recht.
Das und die ist auch sehr gut.
Die ist sehr gut. Die ist, sehr wirklich, gut. Die ist wirklich sehr gut.
Ich würde sogar fast sagen, besser als die.
In Wolfsburg? Ja, keine Frage. Ja,
ist sie. Müssen wir ehrlich sein.
Ja, ist sie. Muss man so ehrlich, muss man mal.
So, und dann Currywurst in Hamburg auch möglich.
Ja, da gibt es die Bockwurst. Da gibt es so eine Bockwurst.
Also Was war denn da los?
Ja, ich muss ehrlich sagen, du hast ja gegen Elversberg eigentlich die Startrampe gehabt. Spielst gegen den Tabellenletzten, der das wirklich beherzt gemacht hat, defensiv gut gestanden, auch gegen Hannover schon gewonnen. Aber es ist dann schon auch Uwe Koschin hat Fußball gewesen mit langen Bällen. Und der HSV hat zu keiner Sekunde irgendwie eine Einstellung zu diesem Spiel gefunden. Und weder zu Beginn noch zu Beginn der zweiten Hälfte und nachdem sie 20 Minuten vor Schluss der Gegner einen Platzverweis bekommt, wo du denkst, jetzt muss doch nochmal ein Ruck da durchgehen. Und das ist ja Steffen Baumgart immer gelungen bei seinen Mannschaften. Ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, ob das, er war in Paderborn immer so eigentlich der natürliche Außenseiter. Mit Köln in der Bundesliga war er eigentlich auch nicht in der Favoritenstellung. Jetzt hast du eine Mannschaft, wo alle sagen, das ist spielerisch die beste Mannschaft der Liga und sollst jetzt mit hohem Pressing spielen, hast aber vielleicht noch das System von Walter im Kopf, der Innenverteidiger taucht doch mal links außen auf. Also ich hatte das Gefühl, da waren alle Synapsen gestern einfach zu. Die haben Fehler gemacht, unnötige Foulspielsverei, Jatta, der letzte Ball immer falsch gespielt, Reis ist in Schatten seiner selbst, Meffert keine Offensivgefahr, Klatzel abgekoppelt, Van der Bremt dachte ich in der Hinrunde, das ist ein Bundesligaspieler, der macht Fehler. Boah, ich war gestern, also das war eine der Top-3-Niederlagen der letzten 15 Jahre. Das ist ehrlich, ja. Da war Fulham noch dabei, 2010.
Grausam. Fulham kommt Wahnsinn. Direkt.
Ja, das, ich kenne keinen Fulham. Also das war gestern so eine Enttäuschung.
Aber den Punkt, den du ansprichst, der wurde heute auch in der Zweitligasitzung angesprochen. Ich finde, das ist der Knackpunkt. Dieser Baumgart-Fußball, also diese Umstellung auf, okay, wir müssen jetzt hier zu Hause das Ding gewinnen und nicht, wäre schon super, wenn wir mal heute einen Punkt holen. Was in Köln und in Paderborn eher der Fall
Wobei war. Er hat ja da schon auch eigentlich auch immer auf Sieg gespielt, aber er konnte es aus einer anderen Position machen, ne? Weil am Ende des Tages ist dann Benno Schmitz. Und wahrscheinlich ist leider am Ende des Tages auch der HSV. Ich finde, gestern hat ja Steffen Baumgart am Ende dann noch gesagt, er nimmt ein bisschen was auf sich und die Mannschaft, Charakter spreche ich der Mannschaft nicht ab, die haben so viele Spiele gebogen, aber die Mentalität, so ein Spiel anzunehmen, jetzt haben alle was liegen lassen und jetzt rasieren wir hier den Tabellenletzten.
Ja gut, aber das, also, jetzt ist der das zweite Spiel im Amt.
Ja, natürlich.
Ne? Also ist jetzt 10 Tage
im Amt. Nein, da kannst du gar nichts.
Weil du sagst, normalerweise haben Baumgart-Mannschaften dann auch.
Ja.
Er
braucht also noch Zeit.
Der taktische Fingerabdruck von Tim Walter war so stark und so prägnant und so klar, dass es, glaube ich, unmöglich ist, das innerhalb von 2 Spielen plötzlich zu verändern.
Vollkommen richtig.
Und in dieser Transformation hängen sie im Moment.
Genau. Aber alle haben ja gedacht, wenn Baumgart kommt, dann ist der Messias.
Genau. Also deshalb dieses Messiastum, auch da ist klar, dass er wird nicht übers Wasser gehen können. Das haben sie ja bei Pep Guardiola in München auch gedacht. Und komischerweise mussten dann doch alle schwimmen können, wenn sie übers Wasser wollten, auf die andere Seite. Das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung und auch nicht die ganz große Sensation. Nee. lass uns noch mal zwei, drei Spiele abwarten und lass uns dann
Freitag in Düsseldorf
und lass uns dann mal ein Zwischenfazit.
Geiles Spiel.
Lass uns dann mal ein Zwischenfazit ziehen und lass uns Freitagabend mal gucken.
Ich sag's jetzt allen HSV-Fans.
Bist du nächste Woche auch hier?
Nee, ich bin übernächste Woche.
Dann kommen wir zur 100.
Aber ich bin am Freitagabend bei Düsseldorf gegen den HSV.
Ja.
Und ich habe heute auf die Tabelle geguckt. Gestern war ich so sauer, ich wollte nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Ja. Heute habe ich auf die Tabelle geguckt,
milde.
Morgen aufs Restprogramm und dann sage ich, es ist noch alles drin.
Natürlich ist noch alles drin. Ja.
Es wird lass den milde walten.
Es wird ein ganz spannendes Aufstiegsrennen. Die Hitchcock-Liga ist wieder
zurück.
So. Folgendes ist geschehen. Wir haben geguckt nach den stillen Stars aus Saudi-Arabien und haben nichts gefunden. Wir hätten jetzt sagen können, ey, das mit Cristiano Ronaldo war natürlich top, das hätten wir mal machen können. Zwei Spiele gesperrt, weil er hier so eine eindeutige Geste gemacht hat, von der er behauptet hat, in Europa sei die gängig. Ja, ist es aber nicht. Wir haben aber was Schönes gefunden, Fußball aus aller Welt. Fluminense gegen Botafogo.
Derby.
Ein Derby. Eines von ganz vielen Derbys. Zeitspiel. Reingezogen. Dann wieder raus zur Spielfortsetzung. Dann wird er vom am laufenden Spiele wieder reingezogen. Toll. Das kann nur der brasilianische Fußball. Zum Abschluss müssen wir noch Champions League spielen. Bayern gegen Lazio.
Du bist Bayern.
Ich bin Bayern. Okay, dann fange ich an. Ich muss ein 0-1 aufholen in der Hoffnung, zumindest
ich sag jetzt in die Verlängerung zu kommen. Da ist er.
Wir wissen beide, dass bei diesem Spiel nicht viele Tore fallen. Also hier bei diesem unseren.
Nee.
Oh, der geht weiter neben.
Ja, gegen italienische Mannschaften natürlich auch immer schwer.
Ja, ne? Damals Perugia im Landesmeister.
Da lief.
Ja. Aber es ist auch erstmals, dass du die Bayern hast, oder, Wolf?
Ja.
In der langen Geschichte dieses Murmelspiels.
Der war wirklich weit vorbei. Ja,
ich halte noch das 0-0.
Das wird auf jeden Fall...
Der Europapokalsieger von 1999.
Wir gehen auf die Zielgerade.
Findet den Allianz-Catenaccio neu.
Jetzt 90. Minute, Riesenchance für Immobile, alles klar zu machen. Und jetzt doch noch ein letzter Angriff der Bayern, weit vorbei.
Neuer ist aus dem Tor. Jetzt kommt hier...
Der Gegenangriff.
Okay, 0-0.
0-0, das heißt, Lazio kommt weiter.
Sieht im Moment.
Sagt das Orakel. Sagt unser Spiel.
Ich würde aber sagen, dass die Bayern weiterkommen.
Ich glaube es auch. Wir werden sehen. Morgen. So, was gibt's noch? Berühmte letzte Worte. Wir haben noch 30 Sekunden, 25 Sekunden.
Alia Jagda ist. Die Kugeln sind gefallen.
Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nein, ich möchte nur sagen, ich freue mich sehr auf die 100. Folge. Ja. Weil hier werden Elefanten, Zehn. Konfetti und ein riesen Afterwork.
Das wird spitz, aber vorher kommt die 99. Nächste Woche ist es soweit. Danke Thomas Wagner, danke Timo Schmidtchen. Schöne Woche, sportlich bleiben. Bis zum nächsten. Tschüss. Wählen kann, der ist beliebt bei jedermann. Ja, wenn wir twisten auf dem Pisten, ist der Winter wunderschön. Da kann die Skisaison bis in den Sommer gehen.